Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Wir bilanzieren heute das Festival Tanz im August in Berlin. Wir greifen die Debatte über ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs auf. Wir berichten über das Frauenfilmfestival in Herat, Afghanistan, unter erschwerten Bedingungen. Und wir besprechen eine Ausstellung von Norbert Thaddäus im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse oder Aleida Aßmann gehören zu den Initiatoren und Unterzeichnern einer Denkschrift für ein Denkmal, das an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern soll. Auf dem Askanischen Platz in Berlin, direkt neben dem Anhalter Bahnhof, soll es stehen. Dort wird am 1. September Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit der Sejm-Marschallin Elżbieta Witek des deutschen Überfalls auf Polen vor 80 Jahren gedenken. Friedenspreisträgerin Aleida Aßmann sagt, im deutschen Geschichtsbewusstsein existiere ein blinder Fleck für das, was die Deutschen den Polen angetan haben, und nennt zwei Beispiele. Sowohl die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht aus dem Jahr 1995 als auch die ZDF-Serie Unsere Mütter, unsere Väter beginnen mit dem Russlandfeldzug 1941 und nicht mit dem Überfall auf Polen. Für Aleida Aßmann handelt es sich auch nicht um eine Nationalisierung von Gedenken, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur.
Die Deutschen steigen ein in einer Erinnerung. Die Opfer erinnern sich ja sehr, sehr gut. Und es geht jetzt darum, dass diese Erinnerung geteilt wird. Ich spreche da gern von einem dialogischen Gedenken oder Erinnern. Dass inzwischen Heiko Maas bei dem Gedenken zum 75 Jahre Warschauer Aufstand in Polen war. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Als Roman Herzog Bundespräsident war und in Polen war, wusste er noch nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Warschauer Aufstand von 1944 und dem jüdischen Ghettoaufstand von 1943.
Aber es gibt auch andere Argumente und andere Stimmen in dieser Debatte. Sven Felix Kellerhoff, leitender Redakteur der Welt, ist gegen ein Denkmal speziell für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs und er hat uns erklärt, warum.
Nun, zunächst gibt es ja ein solches Denkmal schon, und zwar im Berliner Friedrichshain, Volkspark Friedrichshain im ehemaligen Ostberlin. Dort ist 1972 ein Denkmal damals für die polnischen Antifaschisten und polnischen Soldaten eingeweiht worden. Und dieses Denkmal ist seit 1995 allen polnischen Opfern des Zweiten Weltkrieges, einschließlich Zwangsarbeitern, einschließlich Zivilisten und so weiter, gewidmet. Und dort lagen auch zu der Zeit, als ich in Friedrichshain wohnte, es waren immerhin 6 Jahre, regelmäßig Kränze mit rot-weißen Streifen, also mit der Fahne der Republik Polen. Dieses Denkmal ist durchaus angenommen worden. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, neben dieses Denkmal ein weiteres am Askanischen Platz zu bauen. Dann können wir auch mal ganz Berlin mit Denkmälern vollpflastern. Das erhöht die Akzeptanz für das notwendige und richtige Gedenken an die schrecklichen Verbrechen, die Hitler Deutschland in Polen begangen hat, überhaupt nicht.
Sie haben es gesagt, es waren unfassbare Gräueltaten, die die Deutschen in Polen verübt haben. 5,6 Millionen Menschen starben in Konzentrations- und Vernichtungslagern, davon waren die Hälfte Juden. Ist es nicht so, Herr Kellerhoff, dass in Deutschland tatsächlich das Leid der Polen auch im kollektiven Gedächtnis unterrepräsentiert ist, wenn man das so sagen kann?
Ich glaube das nicht. Also man kann nicht davon ausgehen, was jetzt ganz normale Menschen auf der Straße darüber wissen. Die werden auch über den Holocaust heutzutage leider viel zu wenig wissen. Die werden auch viel zu wenig wissen über die Gräuel, die die Wehrmacht in der Sowjetunion angerichtet hat. Man muss sich schon anschauen, was die gesellschaftlich daran interessierten Gruppen machen. Und dort hat es seit 1990, also seit der Wiedervereinigung Deutschlands, eine sehr deutliche Entwicklung hin zum Positiven gegeben. Es hat viele Forschungen gegeben. Diejenigen, die sich auskennen, einigermaßen auskennen und interessieren für die Materie, wissen das. Es hat im Deutschen Historischen Museum, ich meine 2009, eine Ausstellung über den Beginn des Zweiten Weltkriegs gegeben, die auch sehr sehenswert war, die von deutschen und polnischen Kuratoren gemeinsam gemacht worden ist. Also ich glaube nicht, dass es hilfreich wäre und dass es für das Zusammenleben, und das wollen wir ja, das friedliche Zusammenleben beider Völker jetzt und in Zukunft dienlich wäre, wenn man hier mit Druck oder mit zusätzlichen Denkmälern irgendwie eine Konstellation herbeiführen würde, bei der die daran nun mal nicht interessierten Deutschen anfangen, sich abgestoßen zu fühlen. Das ist kontraproduktiv, fürchte ich.
Die Polen sind seit Jahrhunderten besetzt, geteilt, in Haft genommen worden von einer Politik der Großmächte, sodass es fast schon logisch in ganz großen Anführungszeichen erscheint, dass die nationalkonservative PiS-Partei eine Geschichtserzählung lanciert, in der zum Beispiel eben auch die Widerstandsbewegung, die polnische Heimatarmee, größeren Raum einnimmt.
Das ist richtig, dass sie sich darum bemühen, aber gerade die Heimatarmee ist ja ein sehr vielfältiger und sehr zwiespältiger Komplex. Das kann man überhaupt nicht sozusagen auf eine antinationalsozialistisch, antideutsch oder antikommunistische Situation zusammenführen. Darüber wird sogar in Polen intensiv gestritten. Gerade kürzlich hat ein Berliner Professor dargelegt, dass es eben auch sehr starke antisemitische Elemente in der Heimatarmee gab. Aber andere Probleme müssen auch erörtert werden. Beispielsweise, dass PiS versucht hat, ein Gesetz durchzubringen, mit dem Kritik an Antisemitismus in Polen unabhängig von den Nazis unter Strafe gestellt werden sollte. So etwas geht gar nicht. Wir müssen einen Weg finden, gemeinsam an die Vergangenheit zu erinnern, damit wir gemeinsam, Deutsche und Polen gemeinsam, die Zukunft bewältigen können.
Ihrer Ablehnung, Herr Kellhoff, entnehme ich auch die Befürchtung, das Denkmal könnte von PiS instrumentalisiert werden. Wie stark zählt für Sie die Befürchtung, die Aufteilung in einzelne Opfergruppen nach Nationalität könnte eben dieser Nationalisierung, die ja schon im Gange ist in Europa, Vorschub leisten?
Ich glaube, dass diese Gefahr sehr groß ist, denn wie wollen wir denn anderen nationalen Opfergruppen das verweigern, was wir Polen jetzt einräumen? Dass es das seit 1972 in der DDR gab, ist ja kein Maßstab für uns heute mehr. Aber wenn wir das heute machen, dann können wir nicht den Balten oder den Weißrussen oder den Ukrainern das verweigern. Aber das hilft nicht bei Erinnerung. Diese Nationalisierung, das wirkt eher kontraproduktiv. Das ist meine Befürchtung.
Sven Felix Kellerhoffs Meinung zum Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, das in Berlin entstehen soll. Das internationale Festival Tanz im August ist das herausragende Ereignis für Tanz in Berlin. Es geht ein bisschen zu dort wie auf einer Kunstmesse, wo die ganz junge experimentelle Kunst neben den millionenschweren Impressionisten hängt. Will heißen, es sind Entdeckungen zu machen und inzwischen historische, ewige Werte zu bestaunen, die allerdings, so ist das im Tanz, aufwendig rekonstruiert werden müssen. Und immer stellt sich auch die Frage, wo der Tanz heute steht, ob er zu gesellschaftlichen Debatten Stellung nimmt oder gerade dort eminent politisch wirkt, wo er tatsächlich nur Körperzeichen setzt und sei es fürs Hinschauen, fürs sich Zeit nehmen, fürs sich spüren. Elisabeth Nehring mit einer Bilanz.
Selten war so viel Tanzhistorie wie heute. Die Hinwendung zeitgenössischer Choreografinnen und Choreografen zur Vergangenheit, der eigenen Kunstform als Akt der Selbstvergewisserung, dauert nun schon einige Jahre. Und sie trägt Früchte in Form immer neuer Rekonstruktionen und performativer Annäherungen an Werke, die Geschichte geschrieben haben. Auch die großen Festivals hat diese Welle erreicht. Beim internationalen Tanzfestival Tanz im August zeigt Leiterin Virve Suttinen fast jedes Jahr eine Retrospektive. In diesem Jahr wurde diese Aufmerksamkeit der amerikanischen Choreografin Deborah Hay zuteil, die neben ihren zu verschiedenen Zeiten entstandenen Produktionen auch Uraufführungen präsentierte. Hays jahrzehntelange Vorliebe, mit nicht professionellen Tänzern zu arbeiten, ist zwar in den letzten Jahren der Entscheidung für Profis gewichen, aber ihre Argumente, niedergeschrieben in zahlreichen Briefen und Schriften, die ebenfalls beim Festival ausgestellt wurden, sind immer noch höchst aktuell. Das Nicht-Vorhersehbare interessiere sie an der Arbeit mit Laien. Unknown, untrained, unpredictable and unspoiled, also unbekannt, untrainiert, nicht vorhersehbar und unverdorben, brachte Hay ihre künstlerischen Prämissen schon in den 70er Jahren auf den Punkt. Wie frisch und überraschend die Vergangenheit im Tanz sein kann, bewies auch der Jubiläumsabend zum 100. Geburtstag von Merce Cunningham. Das Ballet de Lorraine zeigte mit Sound Dance und Rainforest zwei Klassiker des Postmodern Dance, großartig komponiert und mitreißend getanzt von den jungen Tänzerinnen und Tänzern, die über jede auratische Heiligkeit des Big Names Gestirn hinwegfegten und bewiesen, dass erst die Verbundenheit mit dem tänzerischen Material ein Tanzwerk zum Leben erweckt. Neben der Tanzgeschichte will Festivalchefin Virve Suttinen bei Tanz im August immer auch den breiten Bogen zwischen der Präsentation aktueller Strömungen und der Attraktivität des Festivals für ein breites Publikum schlagen. Unterhaltsames, hochvirtuoses Tanzkauderwelsch aus Korea steht daher neben einer stillen, den Zuschauer durchaus herausfordernden Produktion wie WOCO aus Japan, die die Tänzer über anderthalb lange Stunden als posthumane Wesen zeigt. Trotz einiger unterirdischer Ausreißer tut diese Mischung einem großen Publikumsfestival wie Tanz im August gut, auch wenn es bei dieser Ausgabe wenig wirklich Neues zu sehen gab. Die Ausnahme? Eine junge Choreografin aus Irland. Una Doherty brachte das Kunststück hervor, auch mit einem choreografisch noch nicht ganz ausgereiften Werk zu begeistern. Die junge Irin führt in Hard to be Soft, a Belfast Prayer auf die Straßen ihrer Heimatstadt. Mit der eigenen weiblichen Physis verkörpert sie die Virilität und machohaften und zugleich jede Verunsicherung überspielenden Gesten der Belfaster Straßengangs und löst deren Härte mit jeder Muskelfaser in eine große Weichheit, ein tänzerisches Release auf. Wie sie damit der Realität ihr Material abschaut und zu Tanz transformiert, ist außergewöhnlich und, um noch einmal auf den Anfang zu kommen, unerwartet und unbekannt.
Elisabeth Nehring mit einer Bilanz von Tanz im August in Berlin. Norbert Thaddäus war Künstler, aber auch Hochschullehrer in Münster, Karlsruhe oder Berlin. Bereits mit 21 Jahren war er Meisterschüler von Joseph Beuys. Als er 2011 starb, galt er malerisch aber als Einzelgänger. Welche Bilder auch immer über den Maler kursieren, seine Werke selbst sind jetzt im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen, das die erste Werkschau nach dem Tod des Malers ausrichtet. Ganz sicher hat er einen eigenen Kunstkosmos geschaffen, der mit zwei Stichworten, nämlich entblößte Figuren und immense Farbigkeit, aber viel zu kurzsichtig beschrieben wäre. Christiane Vielhaber, unsere Kritikerin, hat die Ausstellung gesehen. Frau Vielhaber, wie würden Sie dieses Werk beschreiben?
Figurativ. Und er ist auch kein Künstler, wie er selber gesagt hat, sondern er ist Maler in dieser Ausstellung. Und wir dürfen nur noch sagen, Kunstpalast, das Museum müssen wir weglassen. Obwohl ich das so schön finde, denn er gehört in ein Museum mit seinen großen Bildern. Also da ist er jetzt zu sehen als Maler, aber auch als Bildhauer. Und wenn man sagt, er hat bei Beuys studiert, dann denkt man, Fettecke, dies und jenes, nix davon. Aber es gibt eine kleine Vitrine und da sehen Sie Zigarillo-Schachteln, so Pappschachteln und dann hat er da so Frauen gezeichnet und dann denken Sie immer, das ist die Hasenfrau von Beuys, das ist die Hasenfrau, ne? So, also genau das. Und dann sehen Sie die Malerei, die natürlich nichts mit Beuys zu tun hat. Das Schlimmste, was ihm passiert ist, 1984 machte Kaspar König in den Messehallen in Düsseldorf die große Ausstellung von hier aus. Und das war die Bühne für die wilde Malerei. Und seitdem gilt er als Vater der wilden Malerei. Aber er ist weder wild noch gestisch. Man hat ihn verglichen mit Bacon, weil so verdrehte Figuren und nackte Figuren.
Der ist mir auch eingefallen. Und außerdem noch Egon Schiele und Dalí.
Also Schiele ist magersüchtig, die Frauen. Es gibt in dieser Ausstellung ein frühes Bild und da denken Sie an Balthus. Das ist seine erste Frau Christine und die sitzt so etwas lassiv, hat die Beine so übereinander geschlagen. Da denken Sie, das könnte Balthus sein. Es gibt in dieser Ausstellung ein Bild, da zeichnet er sich, malt er sich im Badezimmer und guckt in den Spiegel und er raucht und guckt so zurück. Das ist De Chirico, wie er leibt und lebt. Also er hat ganz viel gesehen.
Apropos Frauen gezeichnet, ist das heute provozierend, gerade in unserer moralisierenden Zeit?
Na, mit diesem MeToo, also ich habe jetzt auch Bemerkungen gehört, das hätte was mit Pornografie zu tun. Nichts hat es damit zu tun. Er hat ein riesiges Atelier in Düsseldorf gehabt und dann hat er zum Beispiel Ringe gehabt, an denen man turnen kann. Und dann hat er sich Models geholt, teilweise auch Männer. Aber er sagt, was sollen Männer? Caravaggio, der liebte Männer. Aber er war einer, der die Frauen liebte. Und einfach ein sinnlicher Frauenkörper ist viel schöner zu malen. Und dann drehen die sich an diesen Ringen und sie denken einfach, kann ein Mensch sich so verdrehen? Oder sie sitzen auf irgendwelchen Designermöbeln. Alles das, was er in seinem Atelier hatte. Und das ist das Entscheidende. Thaddäus hat immer gesagt, ich male das, was ich sehe. Das heißt also, das sind keine Vorstellungsbilder, sondern er hat diese Figuren im Atelier so gesehen. Er hat die Strohballen in der Landschaft so gesehen. Er hat Italien so gesehen. Wo
und
er
wie erklärt sich diese Farbigkeit? Hat Italien damit etwas zu tun, dieses Licht?
Ja, das sagen wir immer, dieses Licht im Atelier ist natürlich ein künstliches Licht, Frau Fischer. Und also gut, dass man Italien anders sieht, dann können wir jetzt gleich mit Goethe anfangen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ihn auszeichnet, sondern das ist eine Lichtregie, die er im Atelier macht. Und dann sehen Sie zum Beispiel von oben kommt so ein Lichtkegel runter. Und eine Hälfte ist blau und eine Hälfte ist grün. Und dann denken Sie, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, und was zitiert er denn? Farbfeldmalerei. Also diese Kollegen, wo er nichts mit zu tun hat. Und das Konzeptionelle und so gar nichts. Aber er zitiert das einfach auf eine lässige Art und Weise. Und ich finde, also das ist die große Leistung dieser Düsseldorfer Ausstellung im Kunstpalast. Ich muss es leider sagen, dass er wieder museal wird und dass man sieht, was figurative Malerei in Deutschland leisten konnte.
Herzlichen Dank, Christiane Vielhaber, für diesen Einblick ins Werk von Norbert Thaddäus, zu sehen im Kunstpalast in Düsseldorf. Angesichts der politischen Lage in Afghanistan und des drohenden Backlashs durch die Taliban ist vielleicht daran zu erinnern, dass es in Kabul ein Filminstitut gibt, das einen Bilderschatz hütet, den die Taliban eigentlich zerstören wollten. Filme bzw. Wochenschauen aus den 60er Jahren zeigen junge Leute in westlicher Kleidung, Frauen mit offenen Haaren. Eine ganz andere Zeit, die nie mehr wiederkommt wahrscheinlich. Heute findet Film in Afghanistan mit finanzieller Hilfe aus dem Ausland und unter prekären Umständen statt, wie das Frauenfilmfestival in Kabul, das jetzt zu Ende ging. Martin Gerner, ein Kollege von uns, war mit dabei und ihn habe ich gefragt, wie sehen afghanische Filmautorinnen denn, was gerade so im Land passiert?
Die sehen das sehr kritisch und die sehen das aber auch mit einem Geist des Widerstandes, des künstlerischen Widerstandes. Also man könnte sagen, dass Film noch die stärkste humanitäre Handschrift ist, die hier ankommt, die hier ausprobiert wird und mit der mehrere Dutzend, man kann fast sagen 100 Filmemacherinnen und Macher, die hier zu diesem Festival waren, auch aus dem Ausland, inklusive einer international besetzten Jury, das gefeiert haben. Und normal ist einerseits, wir haben die älteren Zeiten angesprochen, ist auch, dass es Kultur im Kriegsalltag hier gibt. Aber dieses Jahr war das Zustandekommen des Festivals alles andere als normal. Es hat viele Anläufe gebraucht, bis man überhaupt Räume, Kinos, Veranstaltungssäle gefunden hat, die diese Veranstaltung machen. Die Veranstalter müssen natürlich nicht nur für die eigene Sicherheit sorgen, sondern wollen auch, dass die internationalen Gäste, die sich getraut haben zu kommen, muss man sagen, auch sicher wieder nach Hause fahren konnten. Sie müssen sich vorstellen, und unsere Hörer, dass halt jede Autofahrt im Grunde, die man hat vom Hotel zu den Kinos in der Stadt, zu Interviews, eine Gefahr ist. Wenn man hinter einem Polizeiwagen fährt, einem Bus mit Behördenvertretern, dann kann jederzeit was passieren.
Und wie sehen denn die künstlerischen Zeichen, die da gesetzt werden, aus gegen eine Bedrohung, die von den Taliban ausgeht und ja vor allem gegen die Frauen im Land von ihnen ausgeht?
Das künstlerische Zeichen ist erstmal, dass eine Frau überhaupt sagt, ich will einen Film machen. Sobald Frauen in Afghanistan cinematografisch tätig werden, setzen sie ihren Ruf aufs Spiel. Das geht die Familie an. Man ist sehr schnell in einer Position, wo man keine Verbündeten mehr hat im engsten Umkreis. Man kann sich als Frau auch in Kabul immer schwieriger selbst bewegen. Man muss also Fahrer organisieren etc. Und daneben sind es Themen wie Vergewaltigung in der Familie, traurige Themen von häuslicher Gewalt, die dominiert haben in den Filmen, die auch ausgezeichnet worden sind. Wichtig ist halt, dass auch eine internationale Präsenz aus Sicht dieser Filmemacherinnen da ist. Eine Jury besetzt mit Spanierinnen, mit Inderinnen, mit bekannten iranischen Filmautoren. Das hilft den Leuten auch moralisch, sich unterstützt zu fühlen. Denn die Politik, Stichwort Amerika, verkauft so der Eindruck vieler Afghanen, verkauft ihr Land gerade mit den Vereinbarungen, die Israel schon am Montag mit den Taliban getroffen hat.
Was können Filme aus diesem Land tun für das Verständnis von Afghanistan? Was haben Sie gesehen?
Sie können erstmal eine cinematografische Kultur wieder zurückbringen, sie am Leben erhalten. Das ist das Ziel der Macherinnen oder vor allen Dingen einer Macherin, Roya Sadat, einer Frau, die vor 15 Jahren das alles angestoßen hat, auch durch Erlebnisse, die sie in Deutschland auf ihrer ersten Filmtour gehabt hat und die hier selbstlos ein Forum bietet, wo Filmemacher aus dem ganzen Land zusammenkommen. Gesehen habe ich vor allen Dingen eine Palette von afghanischen Kurzfilmen, die sehr pointiert, zum Teil sehr symbolisch daherkommen. Also da ist ein Kurzfilm prämiert worden, wo nur Männer immer Schuhe vor die Haustür stellen und die werden von einer Frau geputzt. Diese Frau sieht man nie, und aber die geputzten Schuhe werden achtlos mitgenommen und achtlos wieder hingeschmissen am Abend, dreckig durch den Staub von Kabul. Und da sieht man ganz klar schon Rollenverteilungen in dieser patriarchalischen Gesellschaft und zugleich einen Ruf, das zu ändern. Das ist sehr subtil gemacht und wurde auch von der internationalen Jury so wahrgenommen. Probleme oder Herausforderungen oder viel Luft nach oben ist noch bei langen Filmen, abendfüllenden Filmen. Da fehlt noch häufig das profunde Wissen und das sichere Wissen für eine Dramaturgie, die souverän daherkommt. Aber insgesamt, man ist eigentlich überwältigt von dieser Anzahl von jungen Leuten, die einfach machen und sagen, wir lassen uns nicht reinreden und sollen die Taliban kommen. Wir werden weiter cinematografisch hier arbeiten und unsere Werke ins Ausland tragen, wo übrigens die Preise hier zuletzt auf der Berlinale durchaus da sind für afghanische Filmautoren.
Martin Gerner war das, inzwischen wieder zurück in Kabul über das Frauenfilmfestival in Herat. Die schlechte Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen. Katrin Weller fasst die Diskussion um die auswärtige Kulturpolitik zusammen.
Ja, Ausgangspunkt ist eine 150-seitige Studie, die die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel verfasst hat, im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen. Sie stellt darin unter anderem fest, die Bedingungen für auswärtige Kulturpolitik haben sich im Zeitalter der Globalisierung drastisch verändert. Und sie plädiert in der Studie unter anderem dafür, auswärtige und innere Kulturpolitik zusammenzudenken und keine unterschiedlichen Maßstäbe anzusetzen. Nun mehren sich die Stimmen und Reaktionen auf die Analyse und die Vorschläge der Literaturwissenschaftlerin. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, hat beispielsweise angeregt, nicht nur darüber nachzudenken, die Kulturpolitik im In- und im Ausland zusammenzudenken, sondern auch strukturell zusammen zu organisieren. Dem entgegnet Sebastian Körber vom Institut für Auslandsbeziehungen.
Wer die Studie von Frau Weigel so interpretiert, greift aus meiner Sicht zu kurz. Frau Weigel plädiert ja für ein ressortübergreifendes Denken und das macht aber nicht an den Grenzen der Kultur Halt. Und ebenso interessant wie die Bezüge zwischen Innen- und Außenkulturpolitik sind die Bezüge zur Entwicklungszusammenarbeit oder zum Wirtschaftsressort. Und die Franzosen beispielsweise haben ja schon vor einiger Zeit Entwicklungszusammenarbeit und Außenpolitik in einem Ministerium zusammengelegt. Und das sage ich nur, um anzuregen, dass wir zuerst die inhaltliche Diskussion führen und dann über Strukturen sprechen. Mhm.
Sagte Sebastian Körber, stellvertretender Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen. Wenn man über die Kulturpolitik im Ausland spricht, kommt man schnell zu der Arbeit der Goethe-Institute. Klaus Krischok, Instituts- und Regionalleiter des Goethe-Instituts in Johannesburg, sagte im Interview, man sei sehr gut aufgehoben beim Auswärtigen Amt.
Wir sind natürlich Kulturinstitut, wir sind aber auch Bildungsinstitut. Und wir sind draußen im Felde in Burkina Faso, in Accra, sehr, sehr angewiesen auf eine Kooperation mit der Botschaft. Und die Botschaften sind sehr stark angewiesen auch auf eine Kooperation mit vielen anderen deutschen Mittlern. Also aus sehr praktischen Gründen, glaube ich, fühlen wir uns wohl als Teil dieser Außenpolitik. Wir müssen aber durchaus mit betrachten, dass die Außenpolitik auch durchaus mit von den Diskursen in Deutschland bestimmt wird. Also ja, stärkere Beziehungen zueinander, aber eine strukturelle Änderung, Kulturministerium da, Kulturministerium außen, sehe ich im Moment aus der Praxis heraus nicht.
Sagte Klaus Krischok vom Goethe-Institut in Johannesburg in Deutschland für Kultur. Eines hat die Studie mit dem Titel Transnationale auswärtige Kulturpolitik also schon erreicht. Es wird seit dieser Woche diskutiert, wobei die Studie selbst schon seit einigen Monaten vorliegt. Hören Sie morgen dazu auch einen Kommentar in Kultur heute.
Danke, Katrin Weller. Ich darf noch hinweisen auf die Information am Abend nach den Nachrichten. Sie berichten auch über die Debatte um ein Mahnmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und bis hierher am Mikrofon war mit Dank für Ihr Interesse Karin Fischer.